Medially.
Oder Medially.
Der Medienkompetenz-Podcast.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medially oder Medially, eurem Lieblingspodcast mit ganz viel Medienkompetenz im Rucksack. Und mit dabei an den Mikros sind wie immer...
Hi, ich bin Kim.
Und ich bin Natascha. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine Folge außer der Reihe. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie so eine Folge gemacht, in der wir uns mit einer Person so beschäftigen, oder? Kannst du dich da an was erinnern?
Doch, ich kann mich da schon an jemanden erinnern.
Echt?
Weißt du, an wen ich denke jetzt?
Die Spitzer-Folge möglicherweise.
Richtig, ja.
Ja, genau, doch, stimmt. Ist jetzt aber aus einem ganz anderen Bereich unsere Person, über die wir heute sprechen wollen. Nicht
absolut.
Aus der Wissenschaft. Nee, eine Social-Media-Bekanntheit.
Ja, Natascha hat sich die Folge gewünscht. Ich sehe mich auch eher als Gästin.
Was? Nein, absolut nicht.
ich werde zwischendurch natürlich dazwischen reden, das ist ja klar. und meine Gedanken direkt teilen. Aber Natascha war total begeistert und hatte richtig Bock drauf, dass wir über eine Person sprechen. Und zwar über Bianca Heinicke, auch bekannt als Bianca Klaassen.
Auch bekannt als Bibis Beauty Palace, so hieß sie jahrelang auf YouTube. Und wir haben schon häufiger sie als Beispiel gebracht in unserem Podcast. Und wer uns sehr, sehr aufmerksam zuhört, der weiß, immer mal wieder habe ich sowas so halb im Scherz, halb im Ernst gedroppt, so, wir sollten da eigentlich mal eine Folge drüber machen. Und nach einer längeren Auszeit hat sie sich im Januar mal wieder auf Social Media zu Wort gemeldet. Und also dieser Wunsch, der ist bei mir irgendwie bestehen geblieben. Und genau, deswegen machen wir das jetzt. Sprechen wir über das Medienphänomen Bianca Bibi Heinicke. Ja, und ich glaube, ich muss dir als allererstes mal erzählen, warum wir da heute drüber sprechen oder seit wann die Faszination bei mir für diese Person besteht. Und das liegt tatsächlich an dir, Kim.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja, doch, gibt's doch. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, aber 2018, also boah, schon wirklich Ewigkeiten her, ungefähr zu der Zeit, als wir unseren Podcast gestartet haben, da durfte ich mal mit dir mitgehen zu einem Workshop an einer Schule. Und da waren vormittags Workshops für Schülerinnen und Schüler. Und am Nachmittag, also nach der Mittagspause, war dann noch eine Einheit für die Lehrkräfte. Und du hast da am Beispiel von Bibi oder Bianca Heinicke gearbeitet und ja, an ihrer Person und an ihrem Auftreten auf Social Media so ja einige Dinge erklärt. Und ich wusste davor auf jeden Fall schon, dass es die gibt, aber ich fand es da so beeindruckend, wie viele Social Media Themen man an dieser einzelnen Person irgendwie so abhaken konnte. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz genau, wie du da stehst und zu den Lehrerinnen und Lehrern sagst, sie müssen die nicht mögen. Sie müssen das nicht gut finden, was sie macht. Aber es ist wichtig, dass sie verstehen, warum besteht da so eine Faszination von den Schülerinnen und Schülern? Warum gucken die sich das so gerne an? Ja, so das war mein Einstieg. Hast du es noch im Kopf? Erinnerst du dich noch, dass du da an dieser Schule warst?
Nee, gar nicht. Weißt du, wie verrückt? Ich habe gerade überlegt, wann war Natascha denn mal bei einem? Dann habe ich mich erinnert. Ja, ich weiß noch. Ich weiß, wie es von außen aussah. Ich weiß, wo ich da geparkt habe. Mhm. Aber ich weiß von dem Inhalt von diesem Tag gar nichts mehr.
Ja, es ist halt auch wirklich schon krass. Ewig her. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Mittagspause Burritos essen waren.
Erinnere ich mich auch nicht mehr.
Ja, genau.
Richtig crazy, oder?
Das war zu einem Zeitpunkt, da warst du in der Stadt, in der ich damals gewohnt habe. Und dann, durften wir da... das zusammen machen, durfte ich da mitkommen. Ja, also so viele Jahre ist es her. Und genau, seitdem habe ich Bibi auch oder Bianca des Öfteren mal in Workshops oder in Fortbildungen thematisiert, egal ob jetzt mit Schülerinnen und Schülern oder vor allem, ehrlich gesagt, auch mit Erwachsenen, weil ich nach wie vor finde, dass man an dieser Person irgendwie ja, sehr viel abhandeln und erklären kann. Und Was mich zum Beispiel fasziniert ist, wie lange sie einfach schon so eine Größe war. Wenn wir uns in die Kim- und Jim-Studien reinschauen, dann gibt es ja immer diese Abfrage mit Vorbildern und ne, wer ist beliebteste YouTuber oder YouTuberin. Und sie war wirklich über Jahre konstant eine Person, die immer wieder genannt wurde. Also 2012 hat sie ein Video gemacht, persönliche Vorstellung, das kann man auch immer noch auf ihrem Kanal abrufen. Und es ist wirklich irgendwie süß, wenn man so sieht, wie hat sich diese Person entwickelt. Da erzählt sie noch so, ja, ich studiere gerade und ich komme aus Köln. Und da gibt sie tatsächlich einen Tipp zum Ausleihen bzw. zum Kaufen von Videos in der Videothek. Also so lange ist das her, wie stark sich alles verändert hat, wie sie angefangen hat. Und danach hat sie ja eine sehr große Karriere gestartet, für alle, die diese Person noch nicht kennen. Sie hat auf YouTube angefangen unter Bibis Beauty Palace, also das war so ihr erstes Thema, rund um Make-up, Kosmetik, Lifestyle, solche Tipps zum Schminken, zum Frisuren machen, das sind so die Videos, mit denen sie angefangen hat. Und sie hat dann eine ganz beeindruckende Karriere hingelegt als Content Creatorin auf YouTube, auf Instagram und Co. Und hat sich zu einer richtig krassen Businessfrau entwickelt. Also dieses ich mach mal Videos ist wahnsinnig gewachsen zu einem riesen Unternehmen, zu wirklich einer sehr erfolgreichen Karriere. Und fast von Anfang an mit dabei war auch ihr damals Freund, späterer Ehemann Julian Klaassen.
Mittlerweile
Ex-Mann. Später kamen dann noch die Kinder dazu. Und ich will das jetzt gar nicht so im Detail nacherzählen, aber zu dem Business-Punkt. Sie hat eine Beauty-Marke, Bilou. Die stellen solche Duschgels, solche Duschschäume, her. Ich weiß nicht, warst du mal in einem Laden, als da was neu auf den Markt gekommen ist? Hast du das mal miterlebt?
Also ich habe eine kleine Anekdote dazu, die ich erzählen kann, weil es stimmt, ich hatte die Bibi ganz lang auch in Präsentationen drin, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet habe und habe das ja damals noch ganz viel gemacht. Also ich war da ja wirklich in vier Klassen am Tag an verschiedenen Schulen und so und habe da voll viel mitgenommen. Und Bibi war immer das perfekte Beispiel, weil jeder kannte Bibi. Also du musst sie nicht mögen, aber jeder kannte sie. Klar, eher Zielgruppe Mädels, aber auch Jungs kannten sie eben. Das muss man vielleicht auch sagen. Du hast schon gesagt, 2012 ihr erstes Video. Sie war halt echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch, um da groß zu werden. Da ging es halt so los. Sie war auch so die erste, finde ich, an der man so Influencer in Marketing sehen konnte. Wie kann das aussehen? Wie funktioniert das? Da war das noch gar nicht gekennzeichnet, noch gar nichts. Für mich ist so legendär, sie sitzt vor so einem Kallax, IKEA Kallax-Regal oder wie die jetzt heißen, glaube ich, einen neuen Namen. Und dahinter sind immer so ihre ganzen Produkte drin, die sie halt so benutzt in ihren Videos und so. Und da ist für mich so voll legendär. Und das erste Beispiel, das ich sofort im Kopf habe für Influencer-Innen-Marketing, kennst du noch diese kleinen EOS-Lippenpflegestifte? Das waren so runde Dinger.
Rund? Ja. Jetzt kommt Miss wieder.
Super teuer. Ich glaube, die gibt es immer noch. Ich weiß es gar nicht. Aber super teuer. Und die waren halt in so pastelligen Farben. Und da hatte halt Bibi hinten in ihrem Regal halt immer so 5 Stück stehen. Und ich fand das so krass, weil das, ich habe mir die halt auch gekauft. ich hab mir die auch gekauft. Viel zu teuer, aber du siehst es halt immer wieder. Und das war für mich auch so die erste krasse Erfahrung, glaube ich, mit InfluencerInnen-Marketing. Krass, ich sehe das halt immer wieder, weil ich mir das halt anschaue für meine Arbeit. Holt mich ab. Aber zurück, ich bin jetzt ein bisschen ausgerissen. Zurück zu Bilou. Ich habe das auch als Beispiel gehabt in einem Workshop für, wie können denn InfluencerInnen Geld verdienen? Und hatte dann eben auch eigene Produkte und habe dann gesagt, hey, weiß jemand was? Und habe dann, glaube ich, auch so Bilou irgendwie in der Präsi gehabt. Und plötzlich raschelt es eines Tages so in den hinteren Reihen und die Mädels, die da saßen, packen plötzlich aus ihren Schultaschen Bilou-Duschschäume aus. Und zwar mehrere. Da hatten die...
In der no Schule shit. Dabei.
Ja, okay. Die hatten die in der Schule dabei und haben die dann auf ihren Tischen so aufgestellt. Und das war halt nicht so nach dem Motto, ja, ich habe die gerade gekauft und deswegen habe ich die dabei, sondern das war so ein bisschen wie Diddleblätter bei uns damals.
Ach, krass.
Weißt du, dass du die halt immer dabei hast irgendwie. Das ist so ein Sammelding, das du zeigst. Das fand ich richtig crazy. Aber Ja, hab dann auch mal ein Geschenk bekommen. Ich habe von irgendjemandem mal sowas geschenkt bekommen, weil es gab ja nicht nur Duschschaum, sondern auch so Spray. Und das habe ich dann damals irgendwo hingestellt bei uns im Büro, da wo ich damals gearbeitet habe. Das war natürlich nach Lemon Cotton Candy oder so. So hießen die ja alle so crazy, super sweet, super cute. Aber ja, gibt's immer noch, kommen immer noch Sachen raus. Die Marke existiert noch.
Ja, genau. Und Bianca Heinicke hat sich das wahnsinnig aufgebaut, so ihr Geschäftsimperium. Du hast es gerade schon gesagt, mit sehr krassen Werbedeals, so eine der ersten Influencerinnen, die man dann so langsam rausgestellt hat, die auch in diesem ganzen Universum groß geworden ist, bevor es gute Kennzeichnungspflicht gab, bevor das total reglementiert wurde. Und die Annahme besteht auf jeden Fall, Zahlen gibt es dazu nicht, dass sie damit, was sie gemacht hat, sehr, sehr viel Geld verdient hat, sehr erfolgreich gewesen ist. Zu Bilou fällt mir auch noch ein, dass ich mal in einer Drogeriekette war, als da gerade was Neues rauskam und wirklich ich neben diesem Aufsteller stand, wo diese Duschschäume da verkauft wurden und da eine Horde von Mädels reingestürmt kam und sich da wirklich drauf gestürzt hat auf dieses Produkt. Also das konnte mir in diesem Moment nicht auffallen, wie beliebt und begehrt das ist und wie gut das offensichtlich funktioniert hat. Irgendwie so die Bindung zwischen der Person, die ich mag und die mir was empfiehlt, wie das dann auch umgesetzt wird zum Kaufen. Ja, ist mir auch sehr, sehr eindrücklich hängen geblieben. Aber hey, vielen Dank auch für deine Klassenzimmergeschichte. Das ist echt krass.
Das fand ich damals auch. Und was ich, weil wir gerade an diesem Business-Personen-Punkt sind, was ich daran so krass finde, und da ist Bibi, finde ich, eben auch so ein perfektes Beispiel dafür. Mich hat es schon immer fasziniert. Du hast gerade gesagt, sie macht 2012 ein Video und sagt, hey, ich studiere gerade, so und so sieht's aus. Und was sie dann später gemacht hat, sind ja Videos für eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Mhm. Also Bibi war jetzt nie jemand, den du geschaut hast, wenn du 18, 20 warst, obwohl sie selber 18, 20 war. Sondern Bibi hatte schon immer eine ganz große Fanbase, gerade so zwischen den 10- und 13-Jährigen, sage ich jetzt mal. Und man bleibt dann vielleicht dran, das mag schon sein, aber das ist so die Kernzielgruppe eigentlich gewesen. Und das finde ich so spannend, wie man das schafft, als erwachsene Frau, ich meine, sie hat später geheiratet, sie hat zwei Kinder, all das, trotzdem so klar zu sein in dem, was ist meine Zielgruppe und wie spreche ich die an, obwohl ich ein ganz anderes Leben führe als die, muss ich das ja irgendwie schaffen, so zu kommunizieren. Das ist, finde ich, so ein riesen Know-how und vielleicht auch Talent bei ihr dabei, das man gerne übersieht, weil das ist schon ein Spagat zwischen dem eigenen Leben und dem, was zeige ich aus meinem Leben, was genau diese Zielgruppe interessiert. Finde ich, darf man irgendwie nicht aus den Augen verlieren, dass das eigentlich krass ist, was sie da gemacht hat.
Ja, absolut, absolut. Und ganz viele Sachen waren mit Sicherheit self-made am Anfang. Also, ne, die hat zu einer Zeit gestartet, in denen es jetzt noch nicht so wahnsinnig professionelle Netzwerke und Agenturen gab, noch keine Menschen, die da beraten haben. Sie sagt am Anfang in diesem Video auch noch, ja, ich versuche jetzt jeden Tag ein Video zu machen und denke, ich schaffe das auch. Also ja, aus so einer Zeit kommen wir, wo Leute sich vorgenommen haben, jeden Tag was zu veröffentlichen, auch ein enormer Druck, wenn du das ganz alleine stemmst. Ja, das hat sich natürlich alles mit der Zeit wahnsinnig professionalisiert, mit sämtlichen Mitarbeitenden, die dann da hinzugekommen sind und auch ganz anderen Aufgaben und ganz anderen Größendimensionen, von denen wir da reden. Ich meine, sie hat noch immer Millionen an Followern auf ihren Social-Media-Kanälen, auch wenn sie, und dazu kommen wir ja noch, dann irgendwann sich da komplett zurückgezogen hat. Mhm. Magst du noch was zum Thema Businessfrau sagen oder sollen wir zum nächsten Punkt springen?
Vielleicht eine Sache, die da dazu passt. Also ich finde, wenn man sich Zeit nimmt, sich Gedanken darüber zu machen, okay, das ist eine Frau, die wahnsinnig erfolgreich ist, die genau weiß, was funktioniert. Und das war bei Bibi einfach so. Die lädt ein Video hoch und es funktioniert. Also da war kein Video ein Fail, sagen wir mal so. Und auch die Postings haben funktioniert, die Fanbindung, da kommen wir auch noch dazu, hat mega gut funktioniert.
Hallo nochmal von mir. Dieser Teil wird später reingeschnitten, denn da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe gesagt, kein Video von Bibi failed Und das stimmt nicht ganz, denn vor 6 Jahren kam ihr erster und auch einziger Song, vielleicht erinnert ihr euch an den Namen, Wap Bap, raus. Und ja, der ist nicht ganz so gut angekommen. Zu der Zeit gab es auf YouTube noch den Dislike-Button, also den Daumen nach unten. Und der Song von Bibi, der wurde sehr viel diskutiert, weil das so eins der Videos war, wo das Ratio mit Likes und Dislikes sehr stark in Richtung Dislikes verschoben war. Und über Bibi wurde sich tatsächlich auch relativ viel lustig gemacht zu der Zeit, als ihr Song rauskam. Naja, sie hat es aber trotzdem irgendwie gut überstanden. Trotz diesem Fail-Song hat sie es geschafft, weiter auf Social Media zu existieren, hat die Kritik gut weggesteckt und war nicht von der Bildfläche verschwunden, weil einmal was schiefgegangen ist. Natascha hat den Song tatsächlich auch öfters im Kinderradio gespielt und deswegen habe ich mir gedacht, dürft ihr auch mal kurz in den Song reinhören, um euch vielleicht dran zu erinnern.
Und das heißt, sie hat sich da genau Gedanken darüber gemacht, wie spreche ich meine Zielgruppe an. Offensichtlich war ihr Content ja auch jünger und das, was sie so gezeigt hat, ja auch jünger, als sie selber war. Und ich finde, das muss man auch immer mitdenken, weil wir sehr schnell, gerade bei Personen wie Bibi, dabei sind zu urteilen und zu sagen, ja, naja, die soll da mal ein bisschen ihre Shampoos zeigen und ihre Duschschäume. Ja, wen juckt's? Das ist ja, das ist ein bisschen, und ich sage das jetzt ganz hart, ein Dummchen. Das kann ich auch, was die macht. Und das finde ich super fatal, wenn man diesen Schluss zieht, weil das ja genau eben so nicht ist, sondern weil sie eben genau weiß, was sie da macht und wie sie das machen muss. Und dazu gehört in dem Fall von Bibi einfach dieses wahnsinnig sympathische, ich mache hier einfach mal was, naja, mal schauen, hey, cool, hey, witzig, hier wackelt gerade die Kamera, hey, sorry, das ist alles ein bisschen zufällig, was hier passiert. Aber genau das funktioniert und da bin ich mir zu 100% sicher, dass es ganz klar ist und dass es wahnsinnig gut durchdacht ist, viel besser durchdacht als viele, viele andere Medienprojekte, die nicht so gut funktionieren, einfach wie Bibi funktioniert hat.
Ja, kann ich nur so unterstreichen, was du gesagt hast und finde ich auch nochmal super, dass du das hervorhebst, dass das ein professioneller Job ist. Wir haben ja in unseren Folgen zu InfluencerInnen da auch schon mal drüber gesprochen, ne? Wie funktioniert das, was steckt da alles dahinter? Ich glaube, es hat zugenommen in der Gesellschaft, zumindest ein bisschen, dass Leute mehr verstehen, wie viel Arbeit das macht und dass das tatsächlich ein Job ist, eine Arbeit ist und nicht einfach so nebenbei passiert. Ich weiß nicht, ob der Respekt auch parallel gewachsen ist. Ich würde es mir manchmal wünschen für diejenigen, die das machen, weil du da auch echt was aushalten musst in dem Beruf. Und ich glaube, das hat sie auch sehr, sehr lange Zeit, ne? Also wer sich auf Social Media zeigt, der muss leider häufig einiges abkönnen, vor allem als Frau.
Dem kann ich nur zustimmen. Und jetzt bin ich total gespannt, was dein zweiter Faszinationspunkt uns verraten wird über Bibi.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Faszinationspunkt ist, aber ich habe es genannt Bibi und die Schönheits-OPs. Sie hat sich ihre Nase und ihre Brust operieren lassen und das kann man auf YouTube auch immer noch anschauen. Also es gibt Videos davon, wie sie sich begleitet, also mit der Kamera, mit ihrem damals Mann, wie sie ins Krankenhaus fahren, wie das dort aussieht, wie sie dann reingeschoben wird ins OP-Zimmer und danach auch direkt danach, wie sie dann aussieht mit ihren Verbänden im Gesicht und so weiter. Und ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr interessant. Man muss klar sagen, sie ist da nicht die einzige Person, die einen Eingriff hat vornehmen lassen und so in der Öffentlichkeit steht und auch nicht die einzige Person, die das thematisiert. Sie hat einen sehr, sehr offenen Umgang da gezeigt. Sie hat das auch begründet. Sie hat damals gesagt, naja, ihr werdet es sowieso sehen in meinen Videos, dass ich was hab machen lassen. Ne? Also ich werde das nicht verstecken können und auch nicht wollen. Nehme ich euch, also die ihr zuschaut hier, meine Fanbase, gleich mit, dann seid ihr dabei, könnt es miterleben, was das alles bedeutet. Und auf der einen Seite finde ich das gut und richtig, dass sie das offen kommuniziert hat. Und auf der anderen Seite denke ich, dass so ein Verhalten zur Normalisierung von solchen Eingriffen beiträgt. Also, dass gerade junge Personen, die dazugucken, dann den Eindruck bekommen, naja, wenn ich mit mir nicht zufrieden bin und die Kohle habe oder irgendwie an die Kohle komme, naja, dann ist es voll in Ordnung. Dann kann man sich ja operieren lassen. Und ich habe da für mich selbst noch keine hundertprozentige Antwort drauf gefunden. Also ich bin nicht per se ein Gegner von Schönheitsoperationen oder so. Aber ich finde es vor allem im Hinblick, wir haben über die Zielgruppe gesprochen, sehr junge Mädchen einfach schwierig und bedenklich, dass so eine Person, die auch ein wirklich großes Vorbildpotenzial hat für junge Mädchen, sich solchen OPs unterzieht, das öffentlich macht und damit einfach dazu beiträgt, dass ja, das ein Stück weit als normaler angesehen wird.
Ja, da stimme ich dir zu. Also genau, wie du schon gesagt hast, Schönheits-OPs sehen wir halt, und das finde ich total krass, mittlerweile auf jeden Fall auch noch mehr, finde ich, auf Social Media, weil es ja auch so ist, dass du wirklich auch so Social Media Docs eigentlich hast, also Ärztinnen und Ärzte, die halt dafür bekannt sind, dass sie gerade bei vielen kleinen Stars und Sternchen eben mal die Nase machen und mal die Lippen machen und mal hier und da ein bisschen, wo dann halt einfach die ganze Story ist. Ich habe heute meine, weiß ich nicht was, ich weiß auch immer nicht, wie die heißen, mein Lip Flip, das ist irgendwie so ein neues Ding, habe ich vor kurzem recherchiert. Ich mache heute einen Lip Flip und ich mache den da und ich nehme euch mal mit und dann ist es die ganze eine Anzeige. Es ist halt alles Werbung für die Praxis, wo du das machen lässt. Das ist schon krass, da stimme ich dir zu. Ich kann die Faszination jetzt gerade im Fall von Bibi verstehen, weil natürlich gerade auch eine junge Zielgruppe sagt, krass, das ist ganz weit weg eigentlich gerade von meiner Lebenswelt, aber interessant zu sehen, wie das so abläuft und cool, dass sie es uns auch alles irgendwie erzählt und da so ehrlich ist. Ich finde es auch problematisch. Ich finde vor allem so ein bisschen den Punkt problematisch, du hast gerade gesagt, ja, dass man eben das Gefühl hat, ja, wenn mir was nicht gefällt, dann kann ich das ja ändern. Dann kann man das ja machen, das ist ja normal, wenn ich das Geld dafür habe. Und irgendwie, finde ich, macht es total schwer für junge Menschen und auch für Erwachsene, das betrifft, finde ich, uns genauso, den Schritt zu machen, wenn mir was nicht gefällt an mir, dann kann ich auch anders damit umgehen. Dann kann ich auch schauen, wie wichtig ist das für mich in meinem Leben? Wie sehr macht mich das aus? Wie sehr beschäftigt es mich? Und welche andere Möglichkeiten gibt es denn für mich zu schauen, kann ich vielleicht an meiner Selbstwahrnehmung arbeiten? Kann ich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten? Und bin ich das Problem? Ist meine Nase das Problem? Oder was auch immer ich operieren möchte? Oder ist vielleicht so ein gesellschaftliches Schönheitsideal ein Thema, von dem ich mich lösen kann? Und dafür haben wir dann keinen Raum mehr, meine ich. Wenn man so einen sehr straighten Weg hat dazu, was ist ein Problem, dann muss man es machen lassen. Weil so ist es halt.
Ja, weil du das gerade sagst mit dem, ist meine Nase ein Problem? Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber irgendwen habe ich vor einer Weile auch auf Social Media gesehen, auch eine Frau, die gesagt hat, ich habe eine Anfrage bekommen von einer Schönheitsklinik, die gefragt haben, ob ich meine Nase operieren lassen will. Sie würden das kostenlos für mich machen, wenn ich das mit begleite. Also mittlerweile sind wir bei so einer Art von Werbekooperation und diese Person hat dann gesagt, oh, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wer das war.
Ich habe es auch gesehen, Natascha. Ich weiß es nicht mehr.
Okay, aber sie hatte dann nur noch gesagt, ich wusste bisher gar nicht, dass es ein Problem mit meiner Nase gibt, aber ja, ich werde das nicht annehmen, aber ich wollte das transparent für euch machen, welche Anfragen Influencerinnen auch bekommen können. Ich bin eine davon. Und vor allem mein Stand ist, dass es in Deutschland kein gesetzliches Mindestalter für Schönheitsoperationen gibt. Unter dem Aspekt nochmal finde ich das auch nochmal zusätzlich schwierig, das ganze Thema.
Ja, man muss es ja auch unter diesem ganzen Regenschirm sehen, dieser Schönheitsideale, die sowieso auf Social Media sind, bei insbesondere weiblichen Personen, die Social Media Stars sind, wo wir sowieso schon so eine krasse Vorauswahl gefühlt haben, dass da nur sehr normschöne Frauen sowieso weit nach oben kommen und dann haben wir auch noch Filter und Bildbearbeitung und so weiter und dann haben wir aber auch noch das, also da kommt wahnsinnig viel zusammen, was am Ende in wahnsinnig viel Druck natürlich für uns als Konsumentinnen enden kann.
Ja, dann gucken wir doch mal weiter zum dritten Punkt, Bibi und die Wahrheit.
Das klingt jetzt deep.
Ja, das ist deswegen auch mit einem Fragezeichen versehen. Für alle von euch, die gerade zuhören und diese Person bisher noch nicht verfolgt haben, Julian und ihr damals Ehemann, Julian, ach, habe ich jetzt angefangen, okay. Also Bibi und ihr damals Ehemann Julian, die haben auf ihren beiden Kanälen sehr viel ihr Familienleben abgebildet. Die beiden haben zwei Kinder. Und im Jahr 2022 wurde dann die Trennung von den beiden bekannt gegeben. Und danach war es so, dass Bibi von der Bildfläche verschwunden ist.
Kurz danach aber erst. Also sie hat schon noch mal was gepostet, wo sie im Urlaub war, im Bikini und, genau. Und so. Ne? Das finde ich nur noch einen wichtigen Fact.
Ja, genau. Aber sie hat nicht Stellung bezogen zu der Trennung. Sie hat nur noch mal, ne, so ganz kurz war noch, ich versuche noch weiterzumachen, das, wovon ich lebe oder wie vielleicht auch mein letztes Jahrzehnt ja letztendlich ausgesehen hat. Also ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass jemand dann nicht von einem auf den anderen Tag weg ist. Das ist ja ein ganz großer Einbruch für jemand, der so lebt und so sein Geld verdient hat, gar nichts mehr öffentlich zu posten. Aber kurze Zeit später war das dann tatsächlich soweit. Ihre Accounts lagen still. Also ja, jemand, von dem Fans davor täglich Updates bekommen haben auf Instagram, YouTube und so weiter. Ja, das war dann nichts mehr. Und sie hat sich erst Anfang 2024, also erst vor ein paar Monaten, wieder gemeldet. Du sagst nein?
Ich muss hier kurz noch einhaken, weil was ist dann in der Zwischenzeit passiert? Das finde ich voll interessant.
Ja, hau raus.
Bibi war ja dann plötzlich weg. Und auch da, finde ich, muss man nochmal unterstreichen, Bibi als Person, die genau weiß, was da passiert, die weiß genau, was es sie kostet, einen Tag, 24 Stunden, 12 Stunden, in denen sie ihre Stunde verpasst, in der sie was posten muss. Also das ist ja krass, das weißt du halt einfach, wenn du in diesem Business bist. Wenn ich einen Tag nichts poste, zwei Tage nichts poste, das kostet mich einfach Views am Ende. Das ist krass und das muss sie jeden Tag auch gewusst haben. Von dem her, das möchte ich einordnen. Und es ist natürlich schon was passiert in der Zeit. Und zwar ist medial viel passiert, nur halt nicht auf ihrem Kanal. Es sind nämlich Fotos aufgetaucht von Bibi und einem anderen Mann. Und Julian, der auch natürlich die Trennung veröffentlicht hat, der ist nicht verschwunden. Das muss man auch sagen. Der hat weitergemacht und das fand ich total spannend, weil ich liebe auch dieses, was wir alles aus dieser Trennung mitnehmen können. Kann ich das schon jetzt als Input geben oder kommst du eher später rein?
Du, mach das gerne jetzt.
Also Julian war weiter auf Social Media aktiv. Er hat natürlich auch gefühlvoll darum gebeten, das haben sowieso alle da, jetzt Rücksicht zu nehmen für die Situation und so weiter. Und es gab eben Fotos von Bibi mit einem anderen Mann. Und das Narrativ war sehr, sehr schnell da. Bibi hat Julian betrogen und Bibi ist jetzt im Urlaub und ihre Kinder sind auf den Fotos nicht zu sehen, wo sie im Urlaub ist. Bibi ist also was? Natürlich eine schlechte Mutter. Hello? Ich hoffe, das ist allen klar, weil so wie sie sich verhalten hat, die Familie verlassen, den Mann betrogen, die in Urlaub gefahren direkt danach, weiß Gott wo, vielleicht auch noch mit ihrem neuen Partner oder ihrer neuen Liebschaft, während der Julian dann kurze Zeit später Inhalte gepostet hat, dass eben die Kinder gerade bei ihm sind und er natürlich da der gute Vater ist, der sich kümmert, total gefühlvoll auch ist, dem es jetzt auch gerade nicht so gut geht. Das war schon auch ein Thema bei ihm. Mir geht es jetzt gerade nicht so gut, aber Leute, ich versuch's. Ich gehe jetzt jeden Tag ins Gym, das hilft mir schon, also Sport tut mir halt gut. Der da wieder rauskommen muss. Und entsprechend waren auch die Kommentare. Das war nämlich das Krasse, finde ich. Der Julian hat so viele krass positive Kommentare bekommen. Du bist so ein toller Mann, du bist ein toller Papa, deine Kinder können froh sein und hey, du schaffst das, du kommst da wieder raus. Boah, du hast voll das Glow-up, jetzt wo du so viel Sport machst. Während Bibi in den Medien und auch schon auf ihrem Profil echt fertig gemacht wurde. Weil das eben das Narrativ war. Ja, Bibi hat ihn betrogen, hat ihn verlassen. Und das hat sehr lange, finde ich, angehalten. Genau diese Storyline. Und das finde ich richtig krass, weil jetzt sagst du, Bibi und die Wahrheit. Das ist eigentlich die Wahrheit.
Genau, und da habe ich einen super interessanten Gedanken in dem Podcast Feuer und Brot gehört. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal empfohlen habe. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und die haben dazu gesagt, Wir wissen ja nie, was hinter den Kulissen stattfindet. Gedankenspiel, vielleicht waren die schon seit Jahren nicht mehr zusammen und haben das businessmäßig am Laufen gehalten, weil sich das eben gut verkauft hat, die als Familie. Und vielleicht, ja, war das einfach wirklich nur noch eine Geschäftsvereinbarung. Wer weiß das schon? Und zu irgendeinem Zeitpunkt ist das dann, ne, gekippt, öffentlich geworden, wie auch immer. Das kann keiner an der Stelle beweisen. Aber es ist Wahnsinn, wie viel da passiert ist, wie viel Hass ihnen auch, oder vor allem Bibi entgegengeschlagen ist. Kommen wir vielleicht auch bei Bibi und die Fanbindung nochmal dazu. Weil natürlich jetzt Leute, die jahrelang das Leben von Julian und Bianca verfolgt haben, so das Gefühl hatten, ich darf oder ich muss dazu auch was sagen oder hier Stellung beziehen. Und zum Thema Wahrheit, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie ihr Profil aktuell aussieht auf Instagram. Sie hat ja im Januar hat sie ein Statement da hochgeladen und sie hat ein neues Profilbild sich gemacht. Sie hat ihren Namen geändert von Bibis Beauty Palace zu Bianca Heinicke. Also das ist ihr alter Nachname wieder. Und in der Bio steht jetzt, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, Heinz von Förster. Ich habe dann erstmal nachgeguckt, weil ich Heinz von Förster nicht kannte, ob es den wirklich gibt oder gab. Ja, tatsächlich. Und dieses Zitat fand ich ganz, ganz spannend. Weiß auch nicht genau, wie ich das einordnen kann. Wie gesagt, ich bin keine Expertin. Ich habe diese Frau jetzt nicht wahnsinnig verfolgt wie ein Fan, sondern eher nur so aus
professionellem Interesse.
Genau, ganz genau, um Themen da aufgreifen und erklären zu können. Aber das könnte jetzt ein echter Fan wahrscheinlich sehr viel besser interpretieren. Genau, also das finde ich einfach nochmal ganz wichtig, so in diesem ganzen Diskurs mitzugeben, auch vor allem jungen Menschen diese Perspektive mitzugeben. Das, was auf Social Media passiert, das ist auch immer ein Stück weit inszeniert. Und was jetzt genau die Wahrheit ist, wie das zu dieser Trennung kam, ob die vielleicht schon viel früher stattgefunden hat, das sind alles Dinge im Hintergrund, die wir auch nicht wissen können und bei der es vermutlich auch keine Aufklärung geben wird. Und wir haben auch keinen Anspruch darauf. Und das ist für viele Personen sehr, sehr schwierig auszuhalten.
Ja, du sagst es. Also ich finde auch, wenn man sich anschaut, wie professionell die beiden ihre Kanäle geführt haben, ist es sehr gut denkbar, dass das, also da wurden ja viele Sachen gemacht auch, gerade im Hinblick auf die Zielgruppe, wo man sich vielleicht nicht als Mitte-20-Jährige drüber freut. Also ich erinnere mich an so Videos, wo Julian als Überraschung das ganze Wohnzimmer und die ganze Küche vollgestellt hat mit einzelnen Rosen oder alle Donuts aus einer Donut-Filiale gekauft hat für Bibi zum Probieren und so. Und ich finde, das sind so Beispiele für in Anführungszeichen Träume von Kindern einfach. Ich möchte einmal alle Donuts aus dieser Filiale probieren. So. Ja. Das ist voll der Traum von mir. Boah, krass. Und der Julian macht es für die Bibi. Das ist ein toller Freund. Aber ehrlich, würdest du dich über 1000 Donuts freuen? Nein. Niemand kann 1000 Donuts essen.
Also und dann hat man die da in der Küche rumliegen und dann muss man das aufräumen und nee.
Genauso schlimm mit diesen Rosen. Aber ja, genau. Das ist halt für die Zielgruppe und deswegen ist es schon viel inszeniert. Das Einzige, was ich daran spannend finde, ist, dass ich mir so denke, die beiden sind solche Profis, die hätten natürlich die Trennung auch ganz anders aussehen lassen können. Und ich frage mich, ob da wirklich sozusagen das blöd gelaufen ist. Ist da irgendwas Blödes passiert? Dass es jetzt so passiert ist, das fände ich irgendwie spannend zu gucken. War da wirklich einmal jemand nicht super vorsichtig und hat sich dann sozusagen erwischen lassen oder haben sie es eh drauf rauslaufen lassen und haben vielleicht auch gesagt, hey du, wir lassen es einfach so weiterlaufen und so wie es kommt, kommt's. Der Mann an Bibis Seite übrigens, das ist ja der Timothy Hill aus Stuttgart und der war in ihrem Management auch mit dabei. Also daher kennen die beiden sich auch. Genau, also kann ja tatsächlich sein, dass die schon länger getrennt waren und die schon länger zusammen waren und alle wussten davon. Wir wissen es nicht.
Genau, und wir werden es auch nicht erfahren können wahrscheinlich. Und das ist ja auch in Ordnung, dass auch Personen, die ihr Leben öffentlich teilen, haben trotzdem ein Anrecht auf Privatsphäre. Gerade im Hinblick auf die beiden Kinder, die Julian und Bibi ja haben, finde ich auch gerade, ja, wenn wir über die reden, ganz, ganz schwierig, was da über ihr Leben alles schon eh verhandelt und öffentlich wurde und so eine Schlammschlacht der Eltern mit Sicherheit auch überhaupt nicht cool und einfach, wenn man da das Kind ist, ja. Ja, sollen wir noch zu Bibi und die Fernbindung kommen?
Ja, komm mal da dazu.
Weil ich gerade schon über Kinder geredet habe, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, da hat sie 4 Tage lang nichts gepostet und das gab eine Entrüstung unter ihren Fans. Jetzt muss man sich vorstellen, so eine Geburt, ey, das kann echt gar nicht mal so cool und entspannt ablaufen. Ist vielleicht jüngeren Personen nicht unbedingt so klar. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ihre Zielgruppe ist. Und sich da rein zu versetzen, was das bedeutet, das kann vielleicht tatsächlich schwierig sein. Aber diese Kommentare, die es dann gab, warum hat sie sich 4 Tage nicht gemeldet, was soll das überhaupt, die fand ich richtig, richtig krass. Und mein Highlight war damals eine Person, die kommentiert hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wieso man sich da nicht meldet, wenn sowas Wichtiges passiert wie eine Geburt. Also ich habe das jetzt nicht wörtlich, aber das Ende war, ich habe doch nach der Geburt von meinem Kind auch meiner Familie Bescheid gesagt. Also diese Gleichsetzung zwischen den Fans auf Social Media und der eigenen Familie, das fand ich wirklich crazy und einfach ein wahnsinnig krasses Beispiel dafür, wie stark diese Bindung an diese Person aus dem Internet ist.
Ja, das finde ich auch total krass und das ist auch so eine Art Ebene irgendwie, die man auch irgendwie nochmal aufschlüsseln könnte, wo ich gerne mit jemandem 30.000 Stunden darüber diskutieren würde, weil es ja so eine ganz spezielle Beziehung ist zwischen so Persönlichkeiten wie jetzt Bibi und ihren Fans, weil auf der einen Seite ist die Bibi, und das sehen wir bei ganz vielen, insbesondere weiblichen Influencerinnen, die sagen, hey, ohne euch wäre ich nichts. Also meine Fans, ihr seid alles für mich. Ich bin euch so dankbar, weil nur durch euch kann ich sein und kann ich das machen, was ich mache und kann mir das Leben auch aufbauen. Und da ist ja Bibi wirklich ein Beispiel dafür, wo es wirklich so ist, also wo wir wirklich sagen können, die hat ja echt, ja, wie du schon gesagt hast, ne, während dem Studium an ihrem Schreibtisch angefangen mit schlechter Qualität und die ist wirklich so eine Art American Dream Influencerin eigentlich, weil sie es wirklich da von nichts, also von keiner Reichweite, glaube ich, sehr, sehr lange auch alleine geschafft hat, also eben ohne Management in dem Fall, groß zu werden und weil man sie dabei begleiten konnte. Und ich glaube, das ist auch was die Leute sehr fasziniert hat, zu sagen, hey, jetzt kann sie sich da so eine Wohnung leisten, jetzt bauen die sich, die haben doch so ein krasses Haus gebaut, ich glaube, auf Malle.
Ich glaube, nicht nur eins.
Ja, genau, aber das weiß ich, da habe ich mir die Videos noch angeguckt, wo dann immer diese Updates kamen, weil mich das schon fasziniert hat, wieso gucken sich das dann irgendwie diese jungen Fans an, dieser Hausbau, der ist einfach nicht so interessant, fand ich, aber scheinbar doch. Aber man konnte das halt mit beobachten und man hat vielleicht auch das Gefühl entwickelt, hey, ich unterstütze Bibi auch, weil ich gönne ihr das, die hat es verdient. Ich finde die so toll und sie kommt dahin und dann, glaube ich, kann das auch kippen. Und das geht dann in die andere Richtung dieses, aha, aber du bist nur was wegen mir. Das heißt, du bist auch mir was schuldig. Und das finde ich mega, mega spannend, weil nämlich dann ja auch diese Kommentare jetzt im Zusammenhang mit der Trennung dann auch waren, Bibi, du hast alles kaputt gemacht. Du hast alles kaputt gemacht. Das war perfekt. Das war alles perfekt. Für mich war es perfekt. Für mich als Konsumentin. Du mit dem Julian, so ein toller Mann, euer tolles Haus, das ihr da baut, eure Kinder, alles perfekt. Und du hast es kaputt gemacht. Und das kann ich dir auch vorhalten, weil ich habe dich dahin gebracht. So finde ich ein crazy, weiß ich auch nicht, wie man das nennt, Phänomen.
Ja, wir bräuchten hier eine Psychologin oder einen Psychologen, der uns das nochmal einordnet, aber ich finde, du hast das schon sehr, sehr verständlich erzählt, wieso diese Anspruchshaltung da auch.
So eine Dynamik ist es halt irgendwie, gell, die sich da entwickelt.
Kommt.
Ich fand auch in dem Zusammenhang krass, wir hatten, als das mit dieser Trennung rauskam, hatte ich bei mir in der Arbeit eine FSJlerin, die 19 war und sie hat halt echt am nächsten Tag zu mir gesagt, Kim, hast du mitbekommen? Bibi und Julian und ich so, ja. Und war halt noch so, hey, ich nehme das irgendwie nicht so ernst. Ich dachte damals, wie viele, das ist ein Prank auch noch. Und dann meinte sie so, ich glaube, das ist echt. Ich glaube nicht mehr an die Liebe. Hat sie halt so gesagt. Und ich habe das danach noch oft gehört, wirklich von jungen Leuten, die sagen, mein Glaube an die wahre Liebe ist verloren, wegen den beiden. Wie viel man da rein projiziert.
Ja, das ist Wahnsinn. Da wollte ich auch drüber sprechen, über die Kommentare unter ihrem letzten Video auf YouTube. Mhm. Das war ein Video zum Thema Outfit-Stylen. Also es hatte wirklich gar nichts mit ihrem privat-persönlichen Leben zu tun, sondern ne, es ging um Mode. Julian war da drin auch noch kurz zu sehen. Das war wirklich ganz kurz, bevor diese ganze Situation so entstanden ist. Und diese Kommentare drunter, die waren am Anfang noch so, wie du das gesagt hast, im Range-Modus so, hör, du hast alles kaputt gemacht, ich wünsche Julian alles Gute, was ist mit dir eigentlich los? Und über die Zeit, Leute haben das noch wirklich Jahre später kommentiert, war, bitte melde dich oder alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich schaue mir das hier immer noch an. Ich schaue mir deine ganzen alten Videos an. Und auch sowas, was du gerade gesagt hast mit, jetzt glaube ich nicht mehr an die wahre Liebe. Ihr wart die Person, die ich immer geschaut habe seit der Grundschule. Ich bin mit euch aufgewachsen. Ihr wart so ein Vorbild, ne? Alle diese Sachen. Und es hat dann auch dazu geführt, du hast auch gerade gesagt, ich dachte, das wäre ein Prank, dass sich Verschwörungsmythen über die Trennung von den beiden auf TikTok verbreitet haben. Leute, die an winzigsten Details erkannt haben wollen, dass das doch alles nicht stimmt. Und also ganz, ganz viele Menschen hat sowas, bei denen andere jetzt sagen, es ist doch total banal und wieso kann man sich dafür überhaupt interessieren? Ja, für ganz, ganz viele Menschen ist an dem Tag wirklich irgendwie eine Welt zusammengebrochen und die mussten sich dann auch erstmal wieder sortieren und damit auch klarkommen mit dieser Situation. Mhm. Ich fand auch sehr schön, ich habe damals gesehen, auf damals noch Twitter, hatte eine Lehrkraft so ein Tafelbild gepostet, weil die Klasse so aufgeregt war, dass sie mit der nicht arbeiten konnte, hat sie über die Trennung gesprochen und Argumente dafür gesammelt, dass das echt ist und Argumente dagegen, damit die Schülerinnen und Schüler sich darüber austauschen konnten. Fand ich total stark, dass dann eine Lehrkraft auch sagt, okay, gut, dann nehmen wir das jetzt zum Anlass, dann sprechen wir jetzt darüber. Also, ja, es war sehr viel Redebedarf da.
Voll, und da würde ich kurz einhaken, weil man, glaube ich, schnell dazu kommt, das so ein bisschen als Erwachsener so ein bisschen die Augen zu rollen und zu sagen, ja, ist schon ein bisschen krass, oder? Also ich meine, ich habe auch gerade gesagt, also ich finde Kommentare wie, du hast alles kaputt gemacht, was ja so, du hast die Beziehung kaputt gemacht, aber vielleicht auch, du hast mein Bild von Liebe kaputt gemacht, da kann ja alles drin hängen, ist natürlich drüber, kann man ganz klar sagen. Aber dass das emotional junge Menschen, die wirklich im Aufwachsen begleitet wurden von diesem Ideal von Beziehung, dass es die total aufrüttelt, finde ich total nachvollziehbar. Und wenn wir das jetzt alles übertrieben finden, dann habe ich mich daran erinnert, dass es, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Band war das? Wer hat sich denn getrennt? Take That. Ich dachte, hey, Take That oder NSYNC. Und ich weiß auch, dass es damals zum Beispiel verschiedene Hotlines gab, wo du in deiner Verzweiflung anrufen kannst, weil du einfach fertig mit den Nerven bist, weil Take That sich getrennt hat. Und das war natürlich auch, das war damals ja auch in den Nachrichten und so, das war natürlich auch krass, aber da gab es dann Bilder von heulenden Teenagern, die Take-That-Fans sind, weil sich die Band trennt. Da ist niemand gestorben oder so, sondern die Band hat sich getrennt und dann gab es eben diese Helplines eigentlich, wo du anrufen kannst, um deine Sorgen und so zu beichten. Und ich finde, das ist sehr ähnlich wie das. Es gab aber keine Hotlines, weil niemand mehr telefonieren will. Ich finde, wenn man jetzt das so sieht, oh Gott, voll übertrieben, naja, aber dass so eine Bindung es gibt und dass Jugendliche sowas voll in ein Loch werfen kann und auch voll fertig machen kann und emotional treffen kann, ist eigentlich auch gar nicht so neu.
Nee, absolut nicht. Ja, dann sollten wir natürlich noch reden über Bibi und die Zukunft und ich will kurz was zitieren aus ihrem Statement, was ich sehr beeindruckend fand. Sie schreibt: Ich möchte niemals mehr den Druck in mir verspüren, etwas teilen und posten zu müssen. Ich möchte nie mehr wieder einen wunderschönen privaten Moment nicht mehr für mich in vollen Zügen genießen können, weil es wichtiger ist, alles zu dokumentieren, anstatt im Moment leben zu können. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr starkes Statement, das auch sehr, sehr klar diese Zerrissenheit beschreibt und die, ja, dieses Geschäftsmodell, was viele Social-Media-Stars leben, nämlich wie mache ich aus dem, was gerade passiert, Content? Wie schaffe ich es daraus, was zu generieren, was ich gleich posten kann, was ich gleich veröffentlichen kann? Und ich glaube, das ist ein enormer Druck, wenn man davon lebt, zu veröffentlichen, was man gerade so macht. Sie war eine der ersten großen Social-Media-Stars unserer Zeit und ich bin super gespannt, ob noch was öffentlich passiert oder wie genau sie das für sich handhabt.
Hallo, Natascha hier aus dem Schnitt. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, seitdem wir diese Folge aufgenommen haben, hat sich tatsächlich noch mal was getan auf Biancas Bibis Instagram-Account und das wollen wir natürlich in dieser Folge hier nicht unkommentiert lassen. Der Satz von Heinz von Förster zum Beispiel, der steht mittlerweile nicht mehr in ihrem Profil. Und Anfang April, da hat sie eine Story veröffentlicht, in der sie erzählt hat, welche Inhalte sie in Zukunft mit ihren FollowerInnen teilen möchte. Veganismus und Gesellschaftskritik hat sie als Beispiele genannt. Bibi wurde früher häufig kritisiert dafür, wie sie ihren Konsum zur Schau gestellt hat und sich zum Beispiel in einem Zimmer zwischen Klamottenbergen, Paketen oder Produkten gezeigt hat. Und ich frage mich ja, ob sie mal darauf eingehen wird, wie sie sich früher gezeigt hat und ob das auch für sie zu Gesellschaftskritik gehört. Und Kim, die ist übrigens total begeistert von der neuen Bianca und findet, dass sie jetzt viel älter wirkt und ganz wie sie selbst und nicht mehr so wie eine Figur, sondern eher wie der Mensch, der sie ist. Bisher hat Bianca erzählt, welche Yoga-Übungen ihr gut tun und wie sie achtsamer mit sich selbst umgeht. Und wir bleiben da natürlich dran und verfolgen, nur aus professionellem Interesse versteht sich, wie es auf ihren Accounts weitergeht. Außerdem haben sich Biancas Ex-Mann Julian und seine Freundin Tanja in der Zwischenzeit getrennt. Das war aber auch noch nicht bekannt, als wir die Folge aufgenommen haben. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Bitte habt im Kopf, wir haben sie schon im März und damit vor den aktuellen Entwicklungen aufgenommen. Zurück zum Podcast.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, ihren Ex-Mann, den Julian Julienko, der ist ja weiterhin auf Social Media vertreten und der spricht ja sogar auch noch über sie. Also es gibt ja auch noch aktuelle Videos, in denen er sagt so, ja, wie ist denn aktuell so unsere Beziehung und so. Also so ganz raus schafft sie es nicht, weil sogar ihr Ex-Mann sie quasi nicht rauslässt. Also ja, bin gespannt.
Ja, genau. Was ich aber irgendwie auch so ein bisschen als Zeichen sehe, dass sie, glaube ich, da nicht mehr stattfinden möchte jetzt in der nächsten Zeit. Viele haben ja, ich inklusive übrigens, auch gedacht, als dieses Statement kam und dann diese Umbenennung. Und das war ja schon davor, das war davor ja schon krass. Da hat sie, glaube ich, ihr Profilbild schwarz gemacht oder sowas. Und das haben Leute bemerkt. Also Leute gehen immer noch jeden Tag auf ihr Profil und haben dann gemerkt, oh, Profilbild ist anders. Oh, Name ist anders. Jetzt droppt was. Und da gab es ja ganz viele Gerüchte auch, was kommt jetzt und ein krasses Statement und dies, das. Und dann kam eben diese Erklärung für ihre Abwesenheit mit dem Zitat, das du geschrieben hast, wo man dann dachte, okay, sie kommt jetzt zurück als eine andere Person. So, das ist der einzige Weg, den sie hat. Sie muss mit dem komplett brechen, was davor war. Und jetzt kann sie eine neue Influencerin sein. Aber sie ist ja gar nicht zurückgekommen. Also sie hat seitdem nichts mehr veröffentlicht, meines Wissens nach. Sie findet natürlich weiterhin statt, zum Beispiel im Leben ihrer Kinder und dementsprechend auch im Leben vom Vater der Kinder. Und genau, da ist sie dann irgendwie auf dem Geburtstag und die sind irgendwie, die verbringen sozusagen Zeit zusammen. Sie kommt aber nicht in den Videos vor. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, sie will da nicht mehr so drin stattfinden. Und jetzt habe ich noch was für uns recherchiert. Und zwar scheint es ja so, also zumindest die Klatschpresse, die furchtbare Websites hat mit 1000 Pop-Ups, schrecklich, habe ich mir gerade mal kurz für uns angetan, die berichtet nämlich, dass sie immer noch mit dem Timothy zusammen ist und da habe ich eben auch erfahren, dass er eben lange in so dem Bereich KünstlerInnenmanagement tätig war, eben ja auch für sie, jetzt aber nicht mehr. Der hat jetzt auch ein öffentliches, damals war das Profil privat von ihm, der hat jetzt auch ein öffentliches Instagram-Profil, das man sich anschauen kann, wo sie auch nie zu sehen ist, also gar nicht stattfindet. Und
habe ich auch gecheckt.
Der ist jetzt Live-Coach. Hast du auch seine Website angeschaut?
Ich habe mir die Kommentare unter seinem Announcement bei Instagram, dass er das jetzt macht, angeschaut und das war auch der erste Hinweis auf sie, bevor sie sich öffentlich zurückgemeldet hat, hat sie bei ihm kommentiert, dass sie so stolz auf ihn ist und was er macht. Und natürlich dieser Kommentar war das erste Lebenszeichen auf Instagram noch vor dem Statement, bei dem Leute dann ausgerastet sind, sie hat wieder was geschrieben. Genau, und das war auch quasi eine öffentliche Liebesbekundung an ihn, dass sie stolz auf ihn ist, dass er das toll macht, dass sie ihn inspirierend findet und hofft, dass er noch ganz viele Menschen so inspiriert, wie er sie, irgendwie so sinngemäß hat sie geschrieben. Mhm. Ja.
Ja, weil ich fand das total interessant. Ich habe mir die Website angeschaut und es ist ja eh ein Thema, you know it. Ich finde das ganz furchtbar. Habe mir das ein bisschen durchgelesen. Er macht jetzt Mentalcoaching, ist Life-Coach, macht das für Einzelpersonen, macht das für Unternehmen. Hat keinerlei Qualifikationen dafür, jedenfalls nicht auf seiner Website, sondern eben nur, er war halt in diesem KünstlerInnenmanagement tätig und dann ist er auf eine Insel und hat sich entschieden, er beschäftigt sich viel mit philosophischen Gedanken. Er schreibt jetzt ein Buch, das im Sommer übrigens auch rauskommen wird. Und er macht jetzt Live-Coaching. Also mag sein, vielleicht hat er zwischendurch eine Qualifikation durchlaufen dafür. I personally doubt it. Bietet jetzt Live-Coaching an als völlig unqualifizierte Person. Die Website, da sind super viele Fehler drin. Da sind super viele, also ich bin Queen of Typos. Ich mache selber mega viele Tippfehler, aber ich hätte irgendwie von jemand erwartet aus dieser Branche, dass es anders aussieht, die Website. Und hätte auch erwartet, auch die Texte sind super generisch. Die sagen einem wirklich gar nichts. Mich holt da nichts ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich für ihn entscheidet und da so ein Angebot bucht. Anhand der Website jedenfalls nicht. Und finde es voll spannend, weil natürlich Bibi eine Reichweite hat, eine Erfahrung hat, die er ja theoretisch krass für sich nutzen könnte. Aber die beiden scheinbar ja entschieden haben, nein, wir machen das nicht. Wir halten das total getrennt und Bibi bleibt da raus oder macht da nichts, was für mich auch nochmal so ein Zeichen wäre für, sie will da gar nicht mehr unbedingt rein.
Und das ist ja auch vollkommen okay. Sie war 10 Jahre lang involviert und ja, oder wünsche ich ihr, dass sie da ihren Weg findet und damit ihren Frieden schließt, wie sie ja das in Zukunft handhaben möchte, auch ja für sich selbst, für ihre Kinder. Du hast noch einen Aspekt mitgebracht.
Ich habe noch den letzten Punkt mitgebracht, nämlich Bibi für Pädagoginnen und Pädagogen. Ich finde nämlich, das darf man nicht vergessen, ich habe das schon mal gesagt, aber in irgendeinem anderen Podcast von uns, wenn wir über Personen wie Bibi sprechen, dann sprechen wir immer auch ein bisschen über unsere Zielgruppe. Und ich weiß, es ist sehr leicht, es da in was lächerlich Machendes zu kommen, in einen Nachahmen zu kommen. Aber was sagt es über uns aus, wenn wir das machen? Wenn ich einen jungen Mensch, der offensichtlich auch gestruggelt hat damit, wie man auch sieht in Bibis Posting, ja, ich habe da mein ganzes Privatleben geteilt und im Nachhinein merke ich, das will ich eigentlich gar nicht. Und es ist wahnsinnig schwer, vielleicht auch davon wegzukommen, weil wenn du wirklich weißt, was funktioniert nicht, dann sind es ja auch plötzlich Business-Entscheidungen, die du triffst, die aber auch dein Familienleben, dein Alltag, dein Privatleben enorm betreffen.
Deine Finanzen, deine Grundlage.
Ja, alles hängt zusammen. Du musst dir ja wirklich denken, mein Kind ist auf die Welt gekommen, aber ich muss wieder posten. Und wie kann ich das möglichst gut darstellen für meine Fans, um damit wieder möglichst viel Relevanz zu bekommen im Internet? Mhm. Also das ist total crazy. Worauf ich am Ende hier hinaus will, ist, ich finde es wichtig, darauf zu achten, wie spreche ich über junge Menschen in der Öffentlichkeit, und zwar nicht nur Bibi, sondern auch die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, die jetzt Bekanntheit erlangen, weil gerade wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, muss ich darauf achten, wie spreche ich über andere Jugendliche, was für ein Vorbild bin ich denn da auch. Und ja, auch Leute, die 1 Million Follower auf TikTok haben, sind im Zweifel 17 und sind gerade vielleicht auch ein bisschen lost und machen vielleicht auch gerade Sachen, die sie noch nicht komplett durchgedacht haben, weil sie einfach 17 sind. Und wer denkt sich mit 17 sein alle Sachen durch? Also ich auf jeden Fall nicht. Ich denke mir sie jetzt nochmal nicht ganz durch. Bin Gott sei Dank aber nicht mit so
vielen
Followern
unterwegs.
Kann man ja auch
noch nicht. Die Gehirnentwicklung ist ja auch noch nicht mal abgeschlossen mit 17. Ne?
Genau. Und wenn man sich dann Bibis Statement anschaut, wie sie das jetzt alles reflektiert, habe ich mich so gefragt, was haben wir eigentlich für Angebote für junge Influencerinnen und junge Influencer? Haben wir da eigentlich Leute, bei denen die sich qualifiziert Hilfe holen können? Weil du kannst natürlich in Therapie gehen, du kannst mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zum Beispiel sprechen, aber die haben ja oftmals nicht, und das ist gar keine Kritik, sondern das ist einfach selbstverständlich, nicht diesen Business-Einblick. Für die ist es gar nicht so leicht, wahrscheinlich nachzuvollziehen, was bedeutet, ich kann dir einen Ratschlag geben, komm, nimm dir doch mal eine Auszeit, aber was da für ein Druck dahinter steht und so, kann ja jemand besser nachvollziehen, der wirklich dieses Business auch komplett versteht. Und ja, da kam mir so der Gedanke auf, bräuchte es eigentlich mehr Fachkräfte für sowas, die wirklich genau da ansetzen und bei denen man das Gefühl hat, als betroffene Person, du kannst ja mit 14 Megastar werden über TikTok, auch heute jetzt noch. Gibt es Personen, mit denen ich dann sprechen kann, bei denen ich gleich weiß, du verstehst es auch gänzlich, ich muss dir nicht erst noch TikTok erklären. Haben wir davon genug? Braucht es da mehr? Wo gibt es da ehrlich richtig, richtig gute Hilfe? Und ich glaube, das gibt es noch nicht so viel.
Und ich glaube, das wäre so eine Rolle, die sie super übernehmen könnte. Also das wäre ein Geschäftsfeld, in dem ich mir Bibi wahnsinnig gut vorstellen könnte. Eine Beraterin, die dadurch, dass sie das alles selbst mitgemacht hat, da total gut darüber sprechen kann. Vielleicht ist es auch völlig weg. Ich meine, wir kennen diese Person nicht, nur aus dem Internet. Vielleicht sagt sie jetzt, um Gottes Willen, das wäre mein Albtraum, mich jetzt da nochmal mit zu beschäftigen und da andere beraten oder beratschlagen zu können, dürfen, müssen. Aber ja, ich glaube, die selber drin gesteckt haben oder drin stecken, die sind da im Zweifel diejenigen, die das am allerbesten erklären und ja, mitbegleiten können.
Ja, aber denen im Zweifel so ein bisschen die therapeutische Qualifikation jetzt für mich wiederum fehlt. Ja. Also ich fände es voll spannend zu gucken, wie kann man denn da sozusagen Expertisen zusammenbringen, dass du wirklich das gut begleiten kannst. Also du bist eben nicht nur Psychologin, sondern du hast irgendwie auch Einblicke in Influencer-Innen-Marketing zum Beispiel und kannst dann da halt besser damit arbeiten. Das klingt jetzt so ein bisschen als Problem von sehr wenigen Menschen, aber wir haben ja ständig nachwachsende, sehr junge Menschen, die plötzlich sehr stark in der Öffentlichkeit stehen.
Und wir müssen da ja auch nicht nur an Megastars denken. Wir haben ja in Social Media auch sehr, sehr spezialisierte Themen, Nischenthemen von Menschen, die jetzt nicht diese wahnsinnig hohen Zahlen erreichen, aber trotzdem ihren Lebensunterhalt damit verdienen oder einen Teil ihres Lebensunterhalts und da unter diesen Dynamiken auch genauso leiden können. Also ich glaube, dass es sehr viel mehr Personen betrifft, als man jetzt so im ersten Moment annimmt.
Ja, und vielleicht gibt es da ja auch schon Fachleute, das weiß ich einfach nur nicht. Könnt mir aber vorstellen, dass es nicht genug sind. Deswegen wollte ich das mal an der Stelle ansprechen. Wenn ihr da eine gute Anlaufstelle kennt, haut wie immer gerne raus an uns, zum Beispiel über Insta. Da sind wir nämlich auf mediali.podcast zu erreichen oder auch an mediali.podcast@gmail.com.
Genau, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt, wir haben vorhin wieder gesagt, ja, wird eine kurze Folge. Jetzt haben wir natürlich wieder fast eine Stunde über
Biebige gelabert. Bianca
Heinicke gesprochen. Aber ich fand es sehr schön, Kim. Und ich fand jetzt nicht, dass du hier eine Gästin warst. Du hast einfach über die Jahre sehr, sehr viel über diese Person schon nachgedacht und gesprochen. Und das merkt man einfach. Also ich fand's sehr cool. Mir hat es gefallen, diese Folge.
Mir hat es auch gefallen. Also ohne deine Struktur wäre ich hier nichts gewesen. Von dem her mache ich jetzt zum Schluss ein bisschen Struktur. Und zwar frage ich mich, was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Ich durfte Workshops geben bei ein paar vierten Klassen und wir haben darüber geredet, was macht man denn, wenn man was im Internet gesehen hat oder zugeschickt bekommen hat und so weiter, was man irgendwie gruselig findet oder beängstigend oder unangemessen. Was glaubst du, haben Kinder da gesagt? Was ist eine Strategie von ihnen? Was machen sie dann?
Das den Eltern sagen.
Ja, das ist meine persönliche Wunschvorstellung und das haben tatsächlich auch viele gesagt. Ne? Also das war auf jeden Fall so, das habe ich auch nochmal klar gedroppt, dass ich das eine gute Idee finde, da mit den Eltern zu sprechen oder mit einer anderen erwachsenen Bezugsperson, die das einordnen kann, Schulsozialarbeit, Lehrkräfte und so weiter. Aber ich war total überrascht, eine Strategie, die mehrfach vorgeschlagen wurde, war, naja, dann lösche ich die App. Wenn ich was gesehen habe, was ich ganz schlimm finde, dann lösche ich die App, dann ist das erstmal weg und danach installiere ich die neu und dann kommen ja andere Inhalte und dann ist das, was mich gerade so beunruhigt hat, ist erstmal weg und habe sozusagen dem Algorithmus ein Schnippchen geschlagen oder wie sagt man das? Mhm. Und ja, ich fand es total schlau und interessant, weil damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Aber ja, einige Kinder haben das gesagt, ja, dann lösche ich die App, ganz klar.
Lifehack, einfach mal kurz die App löschen.
Lifehack mit 10, genau.
Was waren das dann für Apps, um die es da ging? So TikTok oder YouTube oder?
Ja, genau, ja. Okay, also Social Media Apps, auch Spiele, darum ging's.
Ah, ja klar. Okay, cool, spannend. I like und es ist immer cool zu hören, was sie die so für Strategien irgendwie zurechtlegen, finde ich. Gerade bei Kindern.
Absolut. Was hast du denn gelernt?
Ich habe nur was ganz Kurzes gelernt, weil ich war gestern so, morgen nehmen wir auf, was habe ich eigentlich die Woche gelernt? Ich weiß es gar nicht. Schnell auf TikTok gehen, damit ich noch was lernen kann. Dann war ich auf TikTok und habe was gelernt auf einem Account, den ich total cool finde. Der heißt Keine Erinnerungskultur. Mhm. Susi heißt die Person, die das macht, und die berichtet tatsächlich so über die NS-Zeit und vor allem den Holocaust. Und wie, ja, also es ist mega cool. Schaut rein, ich liebe den Account. Und da habe ich das erste Mal, dann wurde ich angeregt, darüber nachzudenken, dass es ja, wir kennen ja KZs, Konzentrationslager, als KZs. Aber eigentlich müssten die ja KL heißen. Also von der Abkürzung
Konzentrationslager.
Her.
Ja, stimmt genau. Eigentlich. Ja,
und
ja.
Die Susi, die das macht, hat eben genau darüber berichtet, dass es tatsächlich auch so war. Und das ist auch mega cool. Deswegen finde ich den Account so cool. Die hat immer so historische Sachen, auch so historische Dokumente oder so kleine Videoausschnitte. Wirklich gut gemacht. Hat dann eben gezeigt, dass es eben in historischen Dokumenten auch eine ganze Zeit lang KL genannt wurde, weil das einfach die Abkürzung ist. Und später dann KZ. Und das liegt dran, man kann das natürlich heute nicht mehr genau erfahren, aber das wird nahegelegt und das stand, glaube ich, auch sogar irgendwo. Weil es härter klingt, hat man dann die Abkürzung KZ gewählt. Weil KL mit dem L sozusagen, ich sage es mal, einen lascheren Sound hat und KZ sehr viel härter klingt, hat man sich für KZ entschieden. Und später in den Gerichtsprozessen war dann auch nur noch der Begriff KZ gängig und heute ja für uns auch noch.
Mhm. Oh, gruselig. Und ich kann mir diese Erklärung leider sehr, sehr gut vorstellen, weil ich tatsächlich auch finde, dass KZ beängstigender klingt als KL, also das Z einfach als härterer Buchstabe. Ja. Ja, krass. Okay, dann verlink uns doch gerne diesen Account auch noch in den Shownotes. Das, würde ich mir auch mal reinschauen. Finde ich spannend.
Da schauen wir alle mal rein. Kleines Update auch noch zum Thema politischer Content auf Instagram. Bei mir ist es noch nicht so, dass ich da Opt-in nennen kann, dass ich diesen Content sehen möchte. Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, Natascha und ich, dass wir zwar immer wieder hören von Personen auf der Plattform, die sagen, boah, mein Content läuft gerade ganz schlecht, das scheint schon eingeschränkt zu werden. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel noch nicht die Möglichkeit, rein zu opten sozusagen.
Ja, ich auch nicht. Aber wir
halten euch auf Laufenden. Ja, genau. Wir bleiben dran.
Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören bei dieser sondernördigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet was für euch mitnehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Medially.
Tschüss.
Tschüss.